Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Lichtblicke-Podcast. Hier unser kleines Studio. Hier ist heute recht voll, denn wir wollen und müssen über etwas reden, was seit einiger Zeit in Berlin ein großes Thema ist, und zwar über extrem rechte Jugendgruppen, die in der Stadt hier zu sehen sind und darüber hinaus ja auch in ganz Deutschland gerade ein Thema sind, und vor allem auch über die Herausforderungen, die das für die Jugendsozialarbeit hat und was das Ganze bedeutet. Bei uns sind heute zu Gast Jana Adam vom Berliner Register und Moritz Mark vom Lichtenberger Register. Wer das Register jetzt nicht kennt, das ist so eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man von Vorfällen erfahren hat, die diskriminierend sind, die rassistisch sind, antisemitisch und so weiter und so fort. Das kann man dort melden, und das Register sammelt das alles und veröffentlicht das am Ende. Also ein recht großer Überblick, was es für diskriminierende Vorfälle gegeben hat. Und zu Gast ist auch Marcel Diekmann von der Netzwerkstelle Kinder- und Jugendpartizipation, von der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Und Marcel begleitet Fachkräfte der Jugendsozialarbeit im Bezirk, berät diese, wie man gut den Gegebenheiten des Alltags und den ganzen Herausforderungen irgendwie klarkommen kann. Ja, die letzten Monate gab es ja ein Anwachsen von extrem rechten Jugendgruppen, und das bedeutet auch gleichzeitig eine ganze Fülle von Erscheinungen, die damit zu tun haben. Wir haben es vermehrt mit extrem rechten Demonstrationen in der Stadt zu tun. Es gibt eine Vielzahl von Angriffen auf vermeintlich politische Gegner, aber auch als Menschen, die halt feindlich gelesen werden, rassistische Übergriffe. Es gibt einen Anstieg rassistischer Übergriffe, wir haben es gesagt, und vor allem, das ist ja alles so Folgen, die so ein Anwachsen von einer extrem rechten Szene mit sich bringt. Und in der Diskussion der letzten Wochen gab es immer wieder das Thema, und das tauchte immer wieder auf: Sind denn die Baseballschläger, diese sogenannten Baseballschlägerjahre zurück, also die 90er? Gleich mal eine Frage an euch: Denkt ihr, dass die 90er Jahre, die Baseballschlägerjahre, wieder zurück sind?
Das ist tatsächlich ja immer die Referenz, die ja gerade gemacht wird, ne? Dass gesagt wird, 90er Jahre. Ich finde, zum Vergleichen, was bringt der Vergleich? Der Vergleich bringt ja sozusagen, wenn man auch daraus lernen kann. Also ich glaube, das wäre für mich das Wichtigste, dass man sagt, okay, wenn man sich die 90er Jahre anschaut, dann wissen wir ja jetzt, 30 Jahre später, was hat denn da eigentlich funktioniert, auch insbesondere für die Jugendsozialarbeit, und was hat da auch nicht funktioniert und wo haben wir da eigentlich auch nicht hingeschaut. Und ich glaube sozusagen, wir sind gerade in einem Moment, wo wir verstärkt aufmerksam sind und wir überrascht sind zum Teil von wirklich diesem stark gestiegenen extrem rechten Jugendkultur, die sich eben zunehmend auch bedrohlich oder aggressiv durch die Stadt bewegen. Und gleichzeitig muss auch gesagt wird, auch die 90er Jahre bedeutete auch tödliche Gewalt, die sich ja, das muss man ja immer wieder auch sagen, insbesondere gegen Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder gegen obdachlose, wohnungslose Menschen gerichtet hat, dass man sagt, okay, da hat hat eine Eskalationsstufe stattgefunden, die wir jetzt in dem Moment noch nicht so sehen können. Was wir aber schon sehen können, ist eine zunehmende Professionalisierung, Ausdifferenzierung der extrem rechten Szene. Das können wir beobachten, die jetzt gerade auch so sozusagen infrastrukturell ein bisschen unterstützt wird, Gelegenheiten bekommt und sozusagen davon profitiert, auch dass die organisierte Rechte sie unterstützt.
Marcel, Moritz, ihr seid so altersmäßig noch ungefähr so, dass ihr die 90er irgendwie auch, sage ich mal, intensiv vielleicht miterlebt habt, als jugendlicher Heranwachsender oder junger Erwachsener. Wie seht denn ihr das, wenn jemand so sagt, die 90er sind zurück?
Ja, ich persönlich habe mich tatsächlich damals politisch sozialisiert, Anfang der 90er, mit den ganzen rassistischen Pogromen, Ausschreitungen, Morden und so weiter. Und wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, natürlich gibt es Parallelen, dass hier die Gewalt auch wieder zurückkommt auf die Straße. Aber natürlich hat sich auch andererseits die Zivilgesellschaft im Vergleich zu damals sehr viel mehr professionalisiert. Deshalb wäre ich vorsichtig, das tatsächlich gleichzusetzen. Es gibt Gefahren, die da sind momentan. Darauf müssen wir reagieren, bevor es noch schlimmer wird. Aber zum aktuellen Zeitpunkt wäre ich da vorsichtig bei dieser Gleichsetzung tatsächlich.
Ja, und wenn ich mich daran erinnere, Kind zu sein, jugendlich zu sein, Mitte und auch Ende der 90er Jahre Und natürlich mich frage auch, gibt es wieder ein Zurückkommen der Baseballschlägerjahre? Und ich erinnere mich da auch noch sehr einträglich. Frühes Lichtenberg-Erlebnis als Kind tatsächlich am S-Bahnhof Frankfurter Allee, wo die sogenannten Boneheads, also neonazistische Skinheads, ja dann auch am Bahnhof sich nicht nur positioniert haben, sondern auch ganz konkret auch Angsträume geschaffen haben gegenüber alternativen oder migrantischen Menschen, muss ich natürlich sagen, dass die Qualitätsstufe nicht die gleiche ist im Vergleich. Ohne es aber auch natürlich zu relativieren. Denn was wir natürlich sehen, ist eine gewisse Ästhetik, die wieder zurückkommt. Das nehmen, glaube ich, viele auch als Rückkehr der 90er Jahre auch an. Das heißt, wenn wir das, was wir schon als bestimmt fast 20 oder noch mehr Jahre, 25 Jahre schon als überholt auch betrachtet haben, die gewisse, sag ich mal, Kleidungsstile, die jetzt auch wieder zurückkommen und die interessanterweise reproduziert werden von sehr jungen Menschen auch, also die vielleicht jetzt 13, 14, 15 oder vielleicht sogar erst 16 Jahre alt sind, liegt das natürlich nahe. Aber allerdings müssen wir auch uns ehrlich eingestehen, dass die Qualitätsstufe der Gewalt nicht die gleiche ist, ohne es zu relativieren. Und da würde ich mich gerne Jana auch nochmal anschließen, die anfangs meinte, wir haben daraus gelernt. Und ich denke, das ist wirklich der Fortschritt gegenüber den 90er Jahren, dass wir bestimmte Konzepte, gerade in der Jugendsozialarbeit, was ein viel diskutiertes Konzept, das auch sehr unterschiedlich verstanden wird, der akzeptierenden Jugendsozialarbeit, inzwischen kritischer betrachtet wird. Und auch zum anderen, dass viel früher die Alarmglocken schrillen und dass tatsächlich wesentlich mehr Fachkräfte, ich kann es aus meinem Bereich natürlich aus Schule, Jugendfreizeiteinrichtung etc. auch erzählen, auch hier im Bezirk Lichtenberg, wesentlich mehr Sensibilisierung da ist, wesentlich mehr Wissen da vorhanden ist und tatsächlich auch eine klarere Positionierung auch aktiv gegen rechte Entwicklungen, neonazistische Entwicklungen und damit auch die neonazistischen Jugendgruppen, über die wir ja wahrscheinlich gleich nochmal sprechen werden, eben auch im pädagogischen Sinne auch vorgegangen wird. Und da würde ich sagen, ist das schon ein großer Unterschied, wenngleich ich wirklich immer das nochmal betonen mag, es nicht darum geht, glaube ich, zu relativieren, sondern wirklich zu sehen, was sind unsere konkreten Anknüpfungspunkte, darüber werden wir heute sprechen und haben wir auch zum Glück als Erfahrungsschatz aus den 90er Jahren und folgend auch richtig, richtig viel tatsächlich und in dem Sinne wäre ich damit genauso vorsichtig.
Bevor wir vielleicht dazu kommen, zu gucken, genau, was heißt denn das auch für Fachkräfte, die da irgendwie tätig sind, die mit den jungen, extrem rechten Jugendlichen zu tun haben, dort in Kontakt sind und auch überlegen, wie man da Ansprache findet und was es darüber hinaus für Strategien und Konzepte braucht, vielleicht diesen Rückblick oder erstmal den Blick darauf, womit haben wir es denn zu tun? Deswegen seid ihr ja beide heute vom Register da. Moritz wird noch ein bisschen mehr dann über Lichtenberg erzählen, aber vielleicht erstmal vorneweg, Jana. Es ist ja, wenn man das so von außen betrachtet, und nicht wirklich fachlich, sage ich mal, antifaschistisch da immer drauf guckt, mit wem haben wir es da zu tun und up-to-date bleibt, ist das ja recht unübersichtlich, sage ich ja. Man hat ja mit einer Gruppe, einer Fülle von verschiedenen Phänomenen zu tun. Vielleicht ist es möglich, mal auch für die Zuhörenden zu gestalten, was seht ihr denn gerade? Was nehmt ihr eigentlich vom Berliner Register gerade wahr, was sich dort als Szene oder als Kultur, Jugendkultur irgendwie entwickelt? Was ist denn das? Womit haben wir es da zu tun?
Ja, was wir sozusagen seit letztem Jahr beobachten können, ist eben ein stark gestiegenes Vorfallsaufkommen von extrem rechten Aktivitäten, insbesondere jetzt gerade im letzten Jahr so viel Propaganda im Ostberliner Raum und damit einhergehend eben auch insbesondere durch die CSD ja auch bundesweit sehr sichtbar gewordene Mobilisierung der von einer extrem rechten Jugendkultur, die sich zunehmend eben im Stadtraum, insbesondere auch Ostberliner Stadtraum, bewegt und dort sozusagen im Berliner Alltag, auf öffentlichen Plätzen, am Rande von Demonstrationen, auf dem Weg zu Aktivitäten eben Menschen bedroht, angreift, die nicht in dieses extrem rechte Weltbild passen, insbesondere Menschen, die als links oder queer wahrgenommen werden. Sind davon besonders betroffen. Und das, was du meintest sozusagen, naja, es ist gar nicht so, es ist so ein Konglomerat von verschiedenen Dingen, die jetzt gerade passieren. Das ist ja auch tatsächlich so, weil wir haben es eben nicht nur mit einer spezifisch und festen Gruppe zu tun. Wir haben ja letztes Jahr den Podcast gemacht zu einer J und hatten damals darüber gesprochen, da musste man mal hingucken, dass jetzt eine Jugendorganisation vor der Schule steht. Also eine Jugendorganisation, die explizit organisiert ist und eine Partei oder eine Neonazi Organisation hinter sich hat und die da ganz strategisch versucht, Jugendliche anzusprechen. Die Situation jetzt ist tatsächlich sehr dynamisch und ändert sich auch dauernd, aber ist eben sehr ausdifferenziert. Und da lohnt es sich, es ist ja durch die Medien auch immer wieder zu lesen, sozusagen stehen dauernd neue Gruppen. Es gibt größere Vereinigungen, Gruppierungen, die auch hier in Lichtenberg aktiv sind. Da kann vielleicht Moritz gleich nochmal was dazu sagen. Aber diese Ausdifferenzierung ist auch wichtig anzuerkennen und auch zu sagen, naja, wir haben eine extrem rechte Jugendkultur, die ist gar nicht mal immer nur organisiert, so, ne? Sondern das ist einfach Teil von jugendlicher rechter Lebenswelt, sage ich jetzt mal. Auftreten, da muss nicht immer direkt eine Organisierung dahinter stehen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es eben bestimmte Organisierungen sich gerade rausbilden, wie die Deutsche Jugend voran zum Beispiel, die da sich zunehmend professionalisiert und dort eben auch stilbildend ist sozusagen.
Marcel, du hast dich...
Ja, ich möchte, glaube ich, nochmal über diese Vielfalt oder in Anführungszeichen Diversität von rechten Jugendgruppen auch nochmal sprechen. Und das ist genauso, was Fachkräfte auch widerspiegeln, was Jana auch sagte. Es ist nicht nur die organisierte Rechte, und die sind natürlich besonders in den Fokus zu nehmen. Es ist auch eine Rechte, oder es gibt rechte Subkulturen im Plural. Es gibt bestimmte Formen von rechten Jugendkulturen, die eine gewisse Form von Hegemonie auch tatsächlich abbilden. Das wird immer wieder dann auch von Fachkräften, beispielsweise aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aus Schule berichtet, dass es da die letzten Jahre eigentlich einen ganz schönen Schwenk nach rechts gab. Und das wird natürlich auch befeuert, und das ist auch der Unterschied zu den 90er Jahren, durch das Aufkommen von jetzt gar nicht mehr so neuen, aber sozialen Netzwerken und Medien, weniger inzwischen was X oder Twitter X, sondern auch vielleicht Instagram, sondern vor allem hat über TikTok halt funktioniert, und dass es tatsächlich Früchte trägt, was über sehr viele Jahre von parteipolitischen Akteuren und auch außerparteipolitischen Akteuren eben über sogenannte Influencerinnen und Influencer einfach auch gesetzt wurde als Saat. Und das haben wir ganz stark auch im Kontext der Wahlen immer beobachtet. Ich meine, im nächsten Jahr stehen die Berlin-Wahlen 2026 an, dass die Akteure, sei es klar neonazistische Akteure, sowohl außerparteipolitisch als aber auch parteipolitisch, sehr genau wissen, wie sie auch junge Menschen ansprechen. Und da bestimmte Formen von Queerfeindlichkeit, eine bestimmte Form von Rassismus, eine bestimmte Form von sich auflehnen gegen eine vermeintlich linke Hegemonie in der Gesellschaft, wie das tatsächlich Früchte trägt. Und das ist zu einer, sag ich mal, sehr unterschiedlichen Formen von rechten und auch extrem recht besetzten sozusagen Meinungsfeldern auch schafft, die sich Jugendlichen einfach anschließen können. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung für die Fachkräfte.
Wir können ja nachher nochmal gucken, wie sowas passiert. Also wie kommt man auch als Jugendlicher ran oder so? Moritz, für dich, unser Podcast ist ja sehr stark in Berlin-Lichtenberg verortet, weil natürlich wir die Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke sind und immer auch ein bisschen einen Lichtenberger Blick auf die Sache haben. Was nimmst du als Lichtenberger Register wahr? Welche Gruppen sind vor allem hier unterwegs? Wie äußert sich das? Und wir haben ja schon gehört, es ist ja auch nicht so eine Einigkeit da. Wir reden hier von verschiedenen Jugendkulturen. Wer ist denn hier so unterwegs? Was kann einem denn so als Lehrer oder Jugendsozialarbeiter irgendwie begegnen? Ja,
ja, vielleicht erstmal ganz kurz. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr fast eine Verdoppelung der Vorfallszahlen im Vergleich zum letzten Halbjahr 2024. Auch da zeichnet sich eben das ab, dass die extrem rechten Jugendgruppen aus dem virtuellen Raum immer mehr Präsenz in den Stadtteilen, in den Kiezen zeigen. Vor allem in Parks treffen die sich, um dann eben auch entsprechend Propaganda zu verkleben, sprühen zu gehen. Wir haben einen massiven Anstieg an Propagandavorfällen im Bezirk, explizit auch gegen politische Gegnerinnen gerichtet, gegen Antifaschistinnen. Es ist vor allem beispielsweise im Landschaftspark Herzberge und drumherum sehr wahrnehmbar rund um den S-Bahnhof Wartenberg eine sehr starke Präsenz an extrem rechten Jugendgruppen, aber auch Weitling-Kiez, Rummelsburger Bucht. Es ist tatsächlich so, dass es unterschiedliche Gruppen sind. Im Raum Wartenberg würde ich eher tatsächlich sagen, eine starke Anbindung an den Dritten Weg und deren Jugendorganisation NRJ. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass eben im Nachbarbezirk der Dritte Weg schon seit Jahren sehr präsent ist und da wirklich auch was aufgebaut hat im Jugendbereich. Und ich denke, die sind mittlerweile so stark, dass sie einfach ihr Aktionsräume erweitern und da bietet sich natürlich Wartenberg auch in der direkten Anbindung zu Marzahn-Hellersdorf durchaus an. Das ist natürlich beängstigend, wenn dann organisierte Kaderinnen dann auch regelmäßig dort im Sozialraum in größeren Gruppen in Erscheinung treten. Entweder in Form, dass dort Jugendfreizeiteinrichtungen bedroht werden, dass Kampfsporttraining stattfinden oder großflächig Propagandamaterialien im Stadtteil verklebt und verteilt werden. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir eben diese anderen Gruppierungen, die teilweise noch nicht klar zuordbar sind. Da fällt mir jetzt Einheit Lichtenberg ein. Die tritt seit etwa 2-3 Monaten hier im Bezirk in Erscheinung, vor allem auch in Lichtenberg-Mitte, sehr präsent mit Sprühereien in der Kombination EHL, Einheit Lichtenberg und im Zifferncode 1161, was ja bekannterweise für antifaschistische Aktionen steht und eben politische Gegnerinnen markieren soll. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch rechtsaffine Jugendliche, die sich so im öffentlichen Raum aufhalten, die jetzt noch keine Anbindung haben. Aber wir hören eben auch, dass hier Kader gezielt auf Jugendliche zugehen und die auch anwerben. Und da ist natürlich die große Gefahr, dass es da noch mehr Zulauf gibt. Vor allem haben wir jetzt am Wochenende erfahren, dass die ehemalige NPD jetzt Heimat versucht, die deutsche Jugend voran tatsächlich an sich anzubinden. Dort gab es ein Treffen in der Heimatzentrale in Treptow-Köpenick und der langjährige Landesvorsitzende der damaligen NPD, Sebastian Schmidtke, hat sich dort eben mit knapp 15 Angehörigen der DJV getroffen, Rechtsschulungen durchgeführt und das Ziel ist jetzt wohl, die in die Parteistrukturen einzubinden, sprich vielleicht einen jungen Nationalistenverband wieder in Berlin aufzubauen. Und da ist natürlich die hohe Gefahr aufgrund dieser Immobilie, dass die rechtsaffinen oder schon rechten Jugendlichen noch stärker angebunden werden, weil sie jetzt auch noch eine Immobilie nutzen können mit der Heimatzentrale, wo eben auch Konzerte stattfinden können, Partys, Veranstaltungen etc.
Ja, die wir reden über die Zentrale der Heimat in Treptow-Köpenick, die es dort seit vielen Jahren gibt. Ihr habt ja schon gesagt, Jugendliche, wie finden die eigentlich zusammen? Also man hört ja immer so, soziale Medien, ja, sollen da irgendwie sehr zentral sein. Aber wie kommt denn dazu, dass so junge Menschen es schaffen, sozusagen sich zu organisieren? Also wie sind die Prozesse? Was funktioniert da im Hintergrund? Oder wie kommt das zustande?
Das ist, glaube ich, der spannende Punkt, was ich schon gerade kurz angeschnitten hatte, dass im Vergleich zu den 90er Jahren tatsächlich die sozialen Netzwerke, Medien, vor allem TikTok, natürlich eine größere Rolle spielen inzwischen. Das heißt, dass da Jugendliche, so sind eigentlich die Anfangstage von Deutsche Jugend voran, Jung und Stark und anderen Organisationen, dass sich tatsächlich sehr rechtsaffine Jugendliche oder auch organisierte rechte Jugendliche eben auch über solche Kanäle gefunden haben, dass dort über die Algorithmen eben auch tatsächlich sehr viel rechter Content, also Inhalt dann auch entsprechend dann bei Jugendlichen auch gelandet ist. Und natürlich aber auch solche Messenger-Dienste wie Telegram da auch eine Rolle spielen, um sich natürlich zu organisieren und zu verabreden. Und bei allen digitalen Lebenswelten, die natürlich die letzten 20, 30 Jahre zugenommen haben, ist natürlich das analoge Erlebnis natürlich relevant. Und das hat man ganz stark gesehen, vor allem würde ich sagen, seit 2024, wo eben auch ein organisiertes, mehr oder weniger Auftreten gegenüber den CSDs auch stattgefunden hat. Und das war ja sozusagen auch ein Aufschrei, der völlig berechtigt war, weil man da noch eine neue Qualitätsstufe gesehen hat, wie eben dieser rechte Kulturkampf, der ja nicht die von den Jugendlichen selber kommt, sondern man muss ja sich auch vergegenwärtigen, wir haben inzwischen die Jugendlichen, die mit dem Aufstieg der AfD auch tatsächlich und der Migrationsfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, dem Rassismus etc. aufgewachsen sind, dass sich das natürlich auch materialisiert, also auch in so einer Denkweise und auch in einer Handlungsweise dann auch überschlägt. Das heißt, wir haben Jugendliche, die seit knapp 10 oder mehr, 12, 13 Jahren und in einem immer weiter rechts werdenden gesellschaftlichen Diskurs aufwachsen. Und da merken wir einfach auch tatsächlich, dass, und das ist, glaube ich, der spannende Punkt, auch tatsächlich diese Jugendlichen natürlich versuchen, auch eine gewisse Straßenpräsenz auch zu haben, sozusagen. Also sie werden natürlich von parteipolitischen Akteuren organisiert, Aber sie finden sich eben auch außerhalb dieser parteipolitischen Akteure. Und das ist dieser Einfluss, glaube ich, der Influencerinnen und Influencer, den ich vorhin noch mal ganz kurz angespielt hatte, dass das wirklich kontinuierlich bespielt wird, hochprofessionalisiert mit sehr viel Geld. Da spielt auch die Identitäre Bewegung, das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek. Und es ist ein verschiedenes Mosaik, also ein großes Mosaikbild eigentlich von verschiedenen rechten und extrem rechten Akteuren, was sich sozusagen zu einem ganzen Bild dann vielleicht erst fügt, wenn man nämlich sieht, welche Gewalt es dann auch tatsächlich annehmen kann, wenn nämlich verschiedene Jugendliche aus verschiedenen sozusagen rechten Motivationen heraus sich eben auf die Straße begeben und dann wie im letzten Jahr und auch in diesem Jahr passiert, in Bautzen beispielsweise, in Greifswald, in Wismar im letzten Jahr, auch in Berlin ja bereits mehrfach versucht haben, die CSD auch anzugreifen. Und das ist schon natürlich eine besorgniserregende Entwicklung.
Ihr sagt es sozusagen, man organisiert sich sehr früh sozusagen so im virtuellen Raum, soziale Messenger-Dienste und so Dinge, wo man sich verabreden kann, wo man untereinander Dinge irgendwie teilen kann. Eine Kollegin neulich von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus meinte, ein ganz entscheidender Fakt auch für die Jugendlichen, wenn die so zusammenkommen und gemeinsam zu diesen Demonstrationen fahren, ist gar nicht die Demonstration zum Beispiel selber, sondern das große Happening ist diese An- und Abreise. Mhm. Dass man zusammen Dinge erlebt, in der S-Bahn, in der U-Bahn unterwegs ist, davor und danach noch vielleicht ein Bier trinken geht, je nachdem, oder anders Drogen konsumiert, zusammen feiert. Und dass das sozusagen einen sehr starken Gruppenzusammenhalt auch schafft, ja. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden über junge Menschen, ja, die neben der ganzen rechtsextremen Ideologie ja auch noch Dinge tun, die junge Menschen einfach machen und die ihnen wichtig sind, so mit Gleichgesinnten und Ähnlichen rumhängen und feiern, ja, und Dinge machen. So.
Und ich denke, das ist auch genau der wichtige Punkt, dieses einfach eine Jugendkultur auch entwickeln durch das gemeinsame Abhängen. Das sehen wir im öffentlichen Raum tatsächlich. Da geht es erstmal gar nicht vorrangig darum, eine ideologische Schulung sozusagen im öffentlichen Raum zu durchlaufen, sondern es geht darum, einen Platz zu besetzen, ihn zu markieren. Das ist ja, wie Moritz ja auch gerade meinte, über Sprühereien beispielsweise, über das Verkleben von Aufklebern. Aber eben auch, und das ist natürlich vielleicht auch Teil der jugendlichen Lebenswelten, einfach Dinge ausprobieren und dazu gehört auch der Drogenkonsum. Und da können wir aus Lichtenberg sagen, dass nicht nur für Lichtenberg, aber auch in anderen Bezirken, natürlich das alte Krankenhaus in Buch, welches ja sozusagen vor knapp 2 bis 3 Monaten auch vermehrt in den Fokus gekommen ist, das heißt der abgebrochene und verlassene Teil des alten Krankenhauses Buch, tatsächlich als ja, Treffpunkt, als Rückzugsort auch genutzt wurde und das nicht nur von Jugendlichen eben aus Pankow, sondern eben auch aus Lichtenberg und anderen Stadtteilen, das heißt, wo sie sich da zurückgefunden haben und eine rechte Erlebenswelt praktisch kreiert haben und fernab sozusagen der Öffentlichkeit, der Polizei, von irgendwelchen Sozialarbeitenden, der Schule natürlich, der Eltern. Und das ist schon natürlich ein relevanter Punkt.
Moritz hat vorhin erwähnt, dass es am Wochenende dieses Treffen von DJV, also Deutsche Jugend voran, Akteuren bei der ehemaligen bekannten NPD, die jetzt Heimat heißt, sozusagen getroffen hat, wo ja offensichtlich wird, dass so rechtsextreme Akteure, die schon sehr lange dabei sind, das ja irgendwie offensichtlich für sich nutzen wollen und die Jugendlichen an sich binden, versuchen in Parteistrukturen und so irgendwie, genau, was kriegt ihr denn da mit? Wie ist denn sozusagen von denen, die sozusagen länger schon Akteure in dem Feld unterwegs sind, wie wird auf die Jugendlichen zugegangen und wie wird das versucht zu nutzen?
Also soweit, wie es uns von Fachkräften auch zurückgespiegelt wurde hier in dem Bezirk, ist es natürlich erstmal diese Erlebniswelt, die einfach, glaube ich, auch eine Handreichung ist. Tatsächlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, es entwickelt sich insoweit, dass Jugendliche, und das können wir auch basierend auf Berichten von Fachkräften auch nochmal dann hier vielleicht kurz anonymisiert wiedergeben, geht es darum, sie einfach mitzunehmen in dieser Erlebniswelt. Und das ist beispielsweise, sind diese Orte im öffentlichen Raum, wie im Krankenhaus Buch. Das sind aber auch Demonstrationen und das sind unterschiedliche Akteure. Also da muss man natürlich sagen, der Dritte Weg und die Nationalrevolutionäre Jugend hat ganz konkret hier in Lichtenberg versucht, vor Schulen Menschen zu rekrutieren und andere natürlich einzuschüchtern. Sie versuchen natürlich auch über Kampfsporttrainings eine gewisse Attraktivität zu entfalten. Aber es gibt natürlich auch diese Akteure wie eben Deutsche Jugend voran, Jung und Stark, die vor allem viel stärker auf diesen Erlebnischarakter sozusagen setzen und weniger elitär ausgerichtet sind, was die Ideologieebene betrifft, was beispielsweise der Körperkult auch betrifft, wie es der Dritte Weg und die NAJ auch praktizieren. Und dann geht es darum, vor allem halt erstmal einfache Anbindungen zu schaffen. Und das sind auch sehr lose Anbindungen. Das sind aber auch interessanterweise nicht nur die benannten Akteure, die das versuchen, sondern auch tatsächlich sind es auch Gruppen im Fußballkontext. Also immer wieder taucht auch beispielsweise der Name 1. FC Union Berlin auf, der BFC Dynamo. Wobei wir natürlich wissen, dass es auch andere Besuchende dieser Spiele gibt und auch Anhängerinnen dieser Fans. Aber es gibt natürlich bestimmte verschiedene Formen von Erlebniswelten. Und so breit tatsächlich wie die gesellschaftlichen Erlebniswelten sind, so breit sind auch die Versuche tatsächlich, Jugendliche darüber auch anzusprechen und auch zu gewinnen für diese Organisationen.
Das wäre jetzt tatsächlich auch das gewesen, was ich noch hätte ergänzen wollen. Eben Erlebniswelten, auch Fußball, wieder eine große Rolle spielen. Gerade DJV kam ja ursprünglich auch aus diesem Fußballspektrum. Interessant war ja da eben auch, dass das vereinsübergreifend war, eben nicht nur explizit jetzt von einem Verein, sondern von verschiedenen. Und die dann das Politische anscheinend tatsächlich über diese reine Fußballsache gestellt haben. Da denke ich schon auch, dass hier im Bezirk das nach wie vor ein Problem ist. Das ist ja eine Geschichte, die bis in die 80er zurückreicht mit dem BFC Dynamo. Es war nun mal immer ein Ort, wo sich auch extrem rechte Jugendkulturen wiedergefunden haben, sich gegenseitig bestärkt haben, neue Entwicklungen entstanden sind. Und die gibt es auch bis heute noch, sind auch weiterhin wahrnehmbar im Sozialraum. Wenn man sich dann die Propagandamaterialien ansieht, ist es doch sehr auffällig, dass es oft in der Kombination mit Fußballaufklebern passiert, was eben zeigt, dass es da auch eine Anwendung gibt, ganz klar.
Da haben wir doch ein paar Parallelen zu den 90ern, weil Fußball und Rechtsrock war das Ding, worauf man in den 90ern sehr stark sozusagen bei der Rekrutierung junger Leute irgendwie geguckt hat. Jana?
Man könnte das halt einfach so unter Ermöglichungsstrukturen sozusagen sich anschauen und zu sagen, okay, wir haben so eine extrem rechte Jugendkultur. Man guckt jetzt nochmal ganz genau, was wird da eigentlich ermöglicht, was wird da gefördert, was wird da herausgebracht. Und dann sind es eben dann schon so Akteure wie jetzt Sebastian M., sag ich jetzt mal, oder Spitzke, ehemalige, die ganz gezielt eben schauen, sozusagen, die haben einen Plan, die haben eine Strategie und die sehen halt auch in den Jugendgruppen natürlich das Potenzial jetzt für die hegemoniale Neonazi-Strukturen jetzt auch umzusetzen. Und da muss man dann eben sagen, na okay, da wird es halt nochmal gefährlicher, ne? Wenn man sagt, okay, jetzt die sind damit ausgestattet, mit dem Wissen, mit den Kenntnissen, mit der Infrastruktur, sich doch noch weiter zu radikalisieren. Ob sie das jetzt machen, das müssen wir ein bisschen abwarten sozusagen. Also so Stichpunkt soziale Aspekte, ne, was wir gerade schon gehört haben. Am Ende ist es letztendlich, Gruppendynamiken funktionieren dann auch nochmal auf ihre spezifische Art und Weise, also um es ganz konkret zu machen, sozusagen welche Gruppen sich jetzt weiter rausbilden, auch wenn dann nochmal führende Köpfe wegbrechen durch zum Beispiel Repression, wenn sie zum Beispiel in Haft gehen etc., wer dann nachrückt, wer dann auch diese Rollen einnimmt, das bleibt ja auch so ein bisschen abzuwarten. Aber um nochmal einfach diesen zusammenfassenden Blick zu sagen, was ermöglicht gerade die extrem rechte Jugendkultur, ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, es ist die Queerfeindlichkeit, es ist auch jahrelange Propaganda gegen queere Menschen, gegen Transmenschen. Wir denken da zum Beispiel an den Stolzmonat. Es ist auch jahrelange Themenschwerpunkt setzen gegen Geflüchtete, gegen eine rassistische Migrationspolitik, soziale Medien als Katalysator, jetzt ehemalige Akteure, die da ganz konkret reinwirken. Und es ist überall dort möglich, wo es eben auch geduldet wird im Stadtraum und wo niemand widerspricht.
Ja, da würde ich gerne auch nochmal unterstreichen, weil diese personelle Kontinuität von aktiven Neonazi-Kaderinnen und Kadern, vor allem halt männliche, das sind ja vor allem Kader, aus den 90er Jahren ist tatsächlich, glaube ich, hervorzuheben, weil wir auch in der Vergangenheit gemerkt haben, wo sich Jugendliche getroffen haben, gibt es einerseits Gruppen, die angeleitet werden oder wo alte Kaderinnen und Kader, vor allem im Kader, versuchen auch Einfluss zu gewinnen. Wenn Jugendliche sich am Ostkreuz beispielsweise getroffen haben, dass da natürlich Leute auch auftauchen, die bereits seit Jahrzehnten aktiv sind in der Neonazi-Szene in Berlin. Das sind Leute, die auch lange Kontinuitäten hier der Aktivität in diesem Bezirk beispielsweise haben, von der Kameradschaft Tor, in der NPD, junge Nationaldemokraten etc. Das ist das eine und ich glaube, die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen ist das, glaube ich, auch nur sinnbildlich, was letztes Wochenende passiert ist mit dem Anschluss von der Deutschen Jugend voran an die NPD, so vermute ich zumindest, des Wiederaufbaus in Berlin der jungen Nationaldemokraten. Und zum anderen haben wir aber auch Jugendliche, die nicht angeleitet werden, die wirklich unter diesem, sage ich mal, sehr starken Einfluss, vor allem halt über Social Media, so gewisse rechte sozusagen Meinungshegemonien halt auch geraten sind, was sich dann eher in so eine Rechtsaffinität widerschlägt. Aber das werden wir ja wahrscheinlich nachher nochmal besprechen. Unterschiedliche Voraussetzungen und Widersprüche mit sich bringen.
Moritz.
Noch eine kurze Ergänzung vielleicht zum Thema Rechtsrock, weil das war ja früher wirklich ein sehr wichtiger Punkt für die Sozialisierung auch von extrem rechten Jugendlichen. Da ist mein Eindruck, dass da momentan kaum neue Bands gibt, sehr viele, die schon sehr lange am Start sind, wie beispielsweise Spreegeschwader, die immer noch existieren oder über das Vandalennetzwerk Lunikow-Verschwörung beispielsweise auch kürzlich wieder bei der Heimat in der Zentrale gespielt hat. Da wird es, glaube ich, spannend, auch nochmal zu sehen, wie sich das in dem Bereich entwickelt, ob da tatsächlich auch auf der musikalischen Ebene neue Strukturen entstehen, Bandgründungen. Es hat sich ja eh schon ein bisschen ausdifferenziert in den letzten Jahren, auch verstärkt Richtung Hip-Hop und so. Das finde ich auch noch spannend, weil wenn da neue Sachen entstehen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal eine zusätzliche Sogwirkung für Jugendliche entwickelt. Wir haben es ja auch gesehen, dass der größte Aufmarsch am Ostkreuz der war, wo von Kategorie C ein paar Lieder gespielt wurden. Da waren 700-800 Teilnehmerinnen. Es zieht immer noch, aber den Jugendlichen jetzt fehlen, glaube ich, noch so eigene Bands und Projekte. Und da befürchte ich tatsächlich auch, dass da auch in der Zukunft sicher noch was entstehen wird.
Ich hoffe mal, du bringst jetzt nicht auf doofe Ideen. Musik, ja, so ein ganz blindes Ding. Ihr alle drei seid ja, ihr als Register seid ja viel auch in Netzwerken unterwegs und informiert über das, was ihr so wahrnehmt, ja, mit den ganzen Meldungen und kriegt ja noch viel zurück. Und du, Marcel, du bist besonders eng dran mit Fachkräften aus der Kinder- und Jugendarbeit, weil du das begleitest. Du hast auch vor einiger Zeit ein Treffen mit organisiert, wo es genau darum um die Fragen geht, was sind denn jetzt gerade die Herausforderungen, was begegnet euch da, einen Austausch geschaffen, ja, dass man sich erstmal vielleicht darüber über das Thema unterhält, das auch besprechbar macht. Was sind denn so die Sachen, die bei dir und auch bei euch so ankommen aus der Jugendarbeit? Was wird euch denn da gemeldet? Was sind sozusagen die Herausforderungen, die die Fachkräfte bei dem ganzen Thema gerade da für sich so sehen?
Ja, genau. Wir hatten im Juli ein Gespräch, ein kollegiales Gespräch zum Phänomen neuer narzisstischer Jugendgruppen, wo wir natürlich auch mit dem Lichtenberger Register erstmal die Akteure und die Erscheinungsformen, welche Ästhetik bringt das mit sich, welche Inhalte bringt das mit, nochmal für die Fachkräfte aufgeschlüsselt haben. Also da kamen Fachkräfte aus Schule und Jugendfreizeit. Und tatsächlich haben wir in Lichtenberg, und das würde ich nochmal in dem Punkt unterstreichen, schon ein unglaublich hohes Niveau, was Gremien- und Netzwerkarbeit betrifft. Das heißt, wir haben eigentlich sämtliche Grundlagen dafür da. Allerdings haben wir ja gerade mit großen Herausforderungen auf der Berliner Landeshaushaltsebene nochmal zu kämpfen. Das heißt, wir haben einen Sparhaushalt, der natürlich auch sehr große Unsicherheit mit sich bringt. Und ich denke, das wäre eines der zentralen Widersprüche oder ist vielleicht auch als eines der zentralen Widersprüche auch identifiziert worden, die Frage nach eigentlich bedarfsgerechter, finanzieller und personeller Ausstattung in Jugendfreizeiteinrichtungen, in der Schulsozialarbeit. Denn das sind natürlich einerseits im Zwangskontext Schule, aber auch im freiwilligen Bereich, in der Jugendsozialarbeit, im Jugendfreizeitbereich sind das die Orte, die natürlich einfach unglaublich gut mit pädagogischen Fachkräften einfach auch begleitet werden. Und dafür braucht es aber auch tatsächlich die strukturellen Grundlagen. Wir merken, dass es sehr viel Bereitschaft gibt und das ist eben der Unterschied zu den 90er Jahren, dass sehr viele Fachkräfte oder ich würde sagen eigentlich fast alle, denen ich begegne hier in diesem Bezirk, sehr bewusst sind, an welchen gesellschaftlichen Herausforderungen wir gerade zu knabbern haben, bei der Zunahme von Rassismus, bei der Zunahme von Queerfeindlichkeit, bei grundsätzlich wesentlich mehr chauvinistischen Einstellungsmustern hier gerade und auch antidemokratischen Tendenzen und dass sehr viele Fachkräfte eben bereit sind und auch willens sind, das auch anzugehen. In der täglichen Zusammenarbeit mit den Fachkräften, aber auch eben vor allem halt mit ihren jungen Zielgruppen, ihnen aber tatsächlich da auch einfach auf der finanziellen Ebene einfach Grenzen gezeigt werden, dass es einfach an Ressourcen mangelt, die eigentlich behebbar wären. Und das heißt eben eine bedarfsgerechte Ausstattung. Und das haben wir mal wieder festgestellt, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist aber umso wichtiger, das immer wieder auch zu betonen gegenüber der Landespolitik, aber auch gegenüber der Bezirkspolitik. Und da gibt es jetzt natürlich in Lichtenberg wieder Anläufe, wie es ja vor 2 Monaten in einem Antrag für ein antifaschistisches Lichtenberg ja auch gemacht wurde, in der Bezirksverordnetenversammlung, eben auch diese bedarfsgerechte Finanzierung im Rahmen eines lokalen Aktionsplanes innerhalb oder im Rahmen auch eines Monitorings und einer gezielten Unterstützung von vielen Netzwerken, Initiativen, Organisationen, Einrichtungen, Projekten etc. dann auch zuteil oder zugutekommen lassen. Und da müssen wir einfach auch dranbleiben. Also damit tatsächlich eben auch, und wir haben das Glück, in Berlin zu sein. Das heißt, wir haben eine breite Netzwerklandschaft und eine breite Landschaft von Initiativen, die sich mit den verschiedensten Diskriminierungsmechanismen auseinandersetzen, die eine unglaublich hohe Fachkompetenz auch haben. Aber dass sich das natürlich nicht nur aus Luft und Liebe sozusagen bezahlen lässt, ist wichtig auch nochmal darzustellen. Und insofern müssen die politischen Verantwortlichen, die Geldgeberinnen, wahrscheinlich auch die politische Verantwortung tragen, eben das auch finanziell auch tatsächlich zu tragen. Und da sind wir natürlich gerade auf verschiedenen Ebenen auch dran. Denn wir haben in Berlin, und das darf nicht dazu führen, und wir haben es ja leider seit Anfang des Jahres auch gemerkt, beispielsweise bei der Organisation oder bei der Initiative Queerformat, wie dann einfach Kürzungen im Berliner Landeshaushalt tatsächlich zu de facto Einstellungen von sehr wertvollen und wichtigen Angeboten und damit, das muss man auch betonen, von sehr vielen Jahren Expertise auch geführt haben. Und das darf nicht sein.
Ich würde direkt mal anschließen, weil aus den 90er Jahren eine Lehre zu ziehen oder zu lernen, bedeutet ja auch tatsächlich, die Betroffenen einfach im Blick zu behalten. Und ich glaube, dass er sozusagen, wenn man sagt, was braucht es jetzt, ist natürlich mit einer wirklich auch eine Auseinandersetzung mit dieser extrem rechten Jugendkultur, und dafür sind wir ja auch als Register da, zu sagen, naja, wie geht es eigentlich den Leuten, die davon angegriffen werden? Wie geht es eigentlich den queeren Jugendlichen, wenn die auf dem Nachhauseweg sind durch Lichtenberg oder am S-Bahnhof Marzahn abends stehen? Und wie geht es geflüchteten Personen in Wartenberg oder von Rassismus Betroffenen in der Rummelsburger Bucht so? Und das ist, glaube ich, bei aller berechtigter Aufmerksamkeit gerade für diese extrem rechte Jugendkultur immer auch sozusagen von unserer Seite wirklich nochmal sehr wichtig und deutlich zu machen, naja, am Ende trifft es halt eben die Leute, die eben in dieser Stadt leben, die Teil dieser Stadt sind. Und was brauchen die gerade eigentlich? Und dass man da doch nochmal hinhört und sagt, wie ist das Erleben eigentlich als Person, die jetzt gerade so als Feindin der extrem Rechten angesehen wird?
Strukturelle Sachen, Finanzen, eine große Frage. Ihr sagt schon, die bestehenden Angebote praktisch, die es gibt, auf jeden Fall weiterfinanzieren und darüber hinaus noch verstärken, nehme ich zumindest gerade so wahr. Ganz wichtig, ihr habt schon gesagt, das sozusagen mit einer großen Palette zu begegnen, das nicht nur rein in der Jugendsozialarbeit zu lassen, sondern gerade eben auch das, was in den 90ern, glaube ich, sehr stark vergessen wurde, dass die Betroffenen viel zu wenig Unterstützung bekommen haben, ja, in mehreren Sachen. Vielleicht kurz noch eine Anekdote, fing wegen dem Strukturellen Anfang der 90er, in den 90ern in Cottbus, als es eine sehr starke rechtsextreme Szene, die recht schnell anwuchs, es waren so etwa 300 Rechtsextreme, die es da gab, hatte der damalige Ordnungsdezernent dann den Gedanken, man könnte ja so eine halbe Sozialarbeiterstelle für die einrichten, der sich dann des Themas annehmen wird und lösen wird. Im Vergleich zu heute merken wir selber, ja, gerade wenn wir darüber reden, ist das schon ein großer Unterschied. Und auch im Gegensatz zu den 90ern, dass die Fachkräfte heutzutage einfach ausgebildet sind. Das kam hinzu, glaube ich, in den 90ern. Ihr alle wisst das, im NSU-Winzer-Club und woanders, dass die Sozialarbeiter, die dort als Sozialarbeiter gearbeitet haben, oftmals gar keine Sozialarbeiterausbildung hatten. Was es, glaube ich, dann auch nochmal schwierig gemacht hat. Es fehlten Konzepte. Ja, wir haben schon gesagt, akzeptierende Jugendsozialarbeiter und so weiter und so fort. Okay, also der wichtigste Punkt, nehmen wir hier mit, ist das Strukturelle. Solange das nicht geklärt ist und nicht genügend finanzielle Mittel dafür dastehen, um das Thema zu bearbeiten, wird es schwierig. Der zweite Frage, die für mich fragt, wenn ihr in diesen Runden zusammensitzt, ja, ich höre es ganz oft, es gibt trotz alledem Verunsicherung unter Fachkräften ganz oft, wie geht man damit um, dass man auf einmal ein ganz anderes Klientel vor sich stehen hat, als das, was man vorher hatte. Was sind denn da so die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen oder die Bedarfe, die die Kolleginnen da für sich sehen, wo man irgendwie was machen könnte und Angebote schaffen? Also merkt ihr das? Welche Verunsicherungen im Umgang mit extrem rechten Jugendlichen werden euch da irgendwie gespiegelt?
Also neben den strukturellen Herausforderungen, die wir ja gerade schon mal so ein bisschen ausführlicher dargestellt haben, sind es natürlich auch noch zwei weitere Punkte. Der eine Punkt ist, glaube ich, innerhalb von wenigen Monaten gab es eine Massivität an Zunahme von rechten Meinungsäußerungen, die sozusagen in Lebenswelten entwickelt wurden, eben in Social-Media-Welten beispielsweise, wo die Fachkräfte erstmal gar keinen Einblick hatten und sehr, sehr verwundert waren, was im offenen Bereich, also ich rede jetzt ganz konkret von der Jugendsozialarbeit, was sich da eigentlich artikuliert hat und wer sich da artikuliert hat. Und das waren die Rückmeldungen hier aus den bezüglichen Gremien, wie bei dem Netzwerk JFEs gegen Diskriminierung oder der AG politischen Bildung, die Fachkräfte etwas überrumpelt waren, weil dann doch dieser Switch relativ schnell gegangen ist tatsächlich, dass Jugendliche in Einrichtungen gekommen sind und sich doch, auch wenn sie vielleicht nicht organisiert sind, doch recht klar geäußert haben. Und dass eine massive Zunahme auch von rechtsaffinen Jugendlichen natürlich einfach vernehmbar war. Und zum anderen ist es natürlich, dass auch Jugendfreizeiteinrichtungen gezielter in den Fokus inzwischen von neonazistischen Organisationen und rechtsaffinen Jugendlichen oder auch rechtsorganisierten Jugendlichen gerückt wurden. Wir reden zum Glück noch nicht von Zuständen wie in Pankow, Marzahn-Hellersdorf und wahrscheinlich auch in Treptow-Köpenick, aber sich auch an das Register und aber auch natürlich auch an Lichtblicke auch Einrichtungen oder auch Schulen wenden, die ganz klar beschmiert wurden, also auch gezielt sozusagen mit rechten Inhalten, klar beklebt wurden mit Aufklebern beispielsweise oder auch tatsächlich dann Sachbeschädigungen begangen wurden. Da wurde mal eine Scheibe eingeschmissen oder da wurde dann auch eine Scheibe zerkratzt beispielsweise mit einem Kürzel einer rechten Jugendorganisation oder eben in den Briefkasten beispielsweise auch ganz explizit und bewusst rechte Propaganda auch geworfen wurde. Und das führt natürlich auch zu einer Verunsicherung, weil wir zum Glück die letzten Jahre solche Vorfälle eher weniger hatten, bis gar nicht. Das kommt natürlich auf den Sozialraum oder die Einrichtung auch nochmal drauf an. Aber da müssen wir sagen, ich glaube, flächendeckend in ganz Lichtenberg nehmen wir da schon auf jeden Fall eine Zunahme, nehmen wir da auf. Das ist auch natürlich etwas, was die Fachkräfte da auch einfach verunsichert. Und gerade auch in Schule, also wir bekommen als Lichtblicke natürlich auch immer wieder Kontakt zu Schulsozialarbeitenden, zu Lehrkräften, die sich auch bei uns melden und auch das tatsächlich auch bestätigen, dass sowohl via Klassenchats, wie aber auch in der Klasse selber, also im analogen Raum, einfach eine massive Zunahme von selbstbewussteren rechten Äußerungen auch getätigt wurden, inklusive ja die Zuspitzung Hitler grüßen, aber auch das Handeln, das hatte ich auch in der Vergangenheit in Hohenschönhausen in der Schule, das Handeln von Devotionalien, beispielsweise Hakenkreuz oder SS-Runenanstecker, das Verschicken von bestimmten Bildern oder auch tatsächlich einzelne Akteure, die versuchen, auch in den Schulen, in den Klassenchats beispielsweise für den Dritten Weg oder die NRJ auch zu werben und sie zu den Kampfsporttrainings, die ja hier auch mehrfach in Lichtenberg stattgefunden haben, auch einzuladen.
Das sind ja jetzt Sachen, mit denen, du hast es schon gesagt, ein neueres Phänomen, gab es ja ähnlich wahrscheinlich auch schon vorher, aber so die Frage, was sind für Bedarfe entstehen denn da bei Fachkräften? Also das ist ja, auf einmal hat man mit diesem Phänomen zu tun und offensichtlich, wenn man das studiert hat oder davon lange im Feld auch unterwegs ist, hat man ja eine ungefähre Idee, wie man damit angeht und wie man Jugendlichen. Aber was gibt es denn darüber hinaus so speziell? Was sind denn so Sachen, die bei euch so ankommen, wo ihr sagt, okay, da würden wir gern was machen, da muss man was machen, hier braucht es eine Unterstützung, weil da offensichtlich ja noch anders dran gearbeitet werden müsste. Was sind denn das für Dinge?
Ich würde sagen, zwei Punkte hätte ich da jetzt, die mir sofort in den Sinn kommen. Das eine ist so basal und aber auch immer wieder wichtig, der fachliche Austausch über die aktuellen Entwicklungen. Das machen wir hier in Lichtenberg vorrangig in dem Punkt, dass wir die Fachkräfte zusammenbringen in den Gremiensitzungen und dass sie über aktuelle Entwicklungen sich einfach auch nochmal austauschen. Was nehme ich im offenen Bereich wahr? Was nehme ich in der Kooperation mit Schule beispielsweise wahr? Und das wird auch weiter zunehmen. Das sehen wir einfach, es gibt verschiedene Modellprojekte, beispielsweise in Hohenschönhausen, im Zukunftskiez Welsekiez, aber eben auch hier auf der Jugendfreizeitbereichsebene. Das wird weiter zunehmen und das ist ganz, ganz wichtig tatsächlich, weil viele dann doch aufgrund der hohen Arbeitsbelastung dann doch immer in diese Position kommen, die Dinge entweder mit sich, aufgrund des Fachkräftemangels, weil vielleicht keine Kollegin, kein Kollege da ist, oder halt zumindest in der eigenen Einrichtung, in der eigenen Schule verhandeln zu müssen. Und so stärkt es tatsächlich die Fachkräfte, dann auch über den Tellerrand, über die eigenen Mauern sozusagen hinauszuschauen und mit Fachkräften in Austausch zu kommen und zu sagen, okay, was sind denn jetzt hier eigentlich wirklich Handlungsstrategien? Und dazu werden wir ja auch gleich nochmal kommen. Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig.
Okay, Handlungsstrategien, du hast es gesagt. Ja, was sind denn die Handlungsstrategien?
Genau, das wäre, glaube ich, der zweite Punkt. Das ist ja auch tatsächlich der praktische Austausch und dass wir das nicht nur bei einer Gremiensitzung belassen, sondern auch tatsächlich mit Akteuren zusammenkommen. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, in Berlin haben wir das Glück, einfach viele Initiativen zu haben, die auf jahrzehntelange teilweise Beratungspraxis oder auch einfach praktische Praxen sozusagen wie Workshops und Demokratiebildung auch zurückblicken können. Und ein Beispiel ist eben auch ein Fachtag, den wir dieses Jahr auch organisieren am 23. September. Und ich möchte auch, da hat Diana auf jeden Fall die richtige Ergänzung auch gerade gebracht, wir müssen mehr auf die Leute schauen, die von rechter und rassistischer Gewalt auch einfach betroffen sind. Und das ist etwas, wo wir dieses Jahr mit dem Fachtag Solidarität und Empowerment genau das eigentlich auch vertiefen. Und das heißt auch wirklich auf diejenigen schauen, nicht immer nur sozusagen defizitorientiert sozusagen auf die Täterinnen und Täter oder die, die es werden können, das ist sehr wichtig, aber eben auch auf die Betroffenen, eben diskriminierender Gewalt auch schauen. Und das machen wir genau, dann in der katholischen Hochschule hier in Lichtenberg mit tollen Workshops, mit tollen Vorträgen, wo wir das Empowerment von vietdeutschen Kindern und Jugendlichen beispielsweise nochmal in den Fokus nehmen. Das ist eine Gruppe, die schon rein quantitativ in Lichtenberg eine sehr große Rolle spielen, die natürlich genauso Teil der Gesellschaft sind, die aber häufig in ihren besonderen Lebensumständen, sozusagen kulturellen Backgrounds, in sprachlichen Backgrounds eigentlich halt wenig sozusagen Beachtung auch finden und auch wenig angedockt sind, teilweise in politischen Bildungsprogrammen im Jugendfreizeitbereich. Und da wollen wir natürlich schauen, wie kann man wirklich diese Kids, die von Rassismus betroffen sind, einfach auch besser empowern, dass sie tatsächlich ihre Rechte wahrnehmen, dass sie sich gegen Ungerechtigkeiten artikulieren und sie auch als Subjekt, als Teil der Gesellschaft auch stärken. Und genauso werden wir das auch explizit für oder im Umgang auch mit Kindern aus Roma-Communities auch nochmal in den Fokus rücken, weil das auch eine gesellschaftliche Gruppe ist, ich würde vielleicht sogar sagen, die gesellschaftliche Gruppe, die am meisten sozusagen Diskriminierung im Schul- und Jugendfreizeitbereich oder auch gesellschaftlich erfährt und am wenigsten Lobby gleichzeitig hat. Und da haben wir eine tolle Expertise von ehemaligen Roma-Schulmediatorinnen, die hier auch in Lichtenberg, in Friedrichsfelde konkret gearbeitet haben, sodass wir diese Gruppen aus den Communities, Roma-Communities auch nochmal besonders stärken können, sozusagen. Und da geht es natürlich auch darum, auch queere Jugendliche, wir haben gemerkt, dass gerade Queerfeindlichkeit eine der Hauptmobilisierungsfaktoren auch der Extremrechten seit einigen Jahren vor allem halt auch ist. Und das werden wir auch nochmal mit der Initiative Queerformat zum Beispiel in den Fokus sozusagen rücken, mit dem Ziel, die Fachkräfte zu stärken und mit, wenn wir die Fachkräfte gewonnen haben, dann natürlich auch die Jugendlichen auch nochmal oder die Schülerinnen und Schüler dann auch zu stärken.
Falls Sie jetzt neugierig geworden sind hier beim Zuhören, das Ganze findet am 23. September statt in der Katholischen Fachhochschule hier in Berlin-Lichtenberg. Wer Lust hat, anmelden, findet man alles auf der Webseite von www.licht-blicke.org. Einfach mal draufschauen, mit dabei sein. Marcel wird vor Ort sein, Lichtblicke wird vor Ort sein. Ich weiß gar nicht, ihr als Register, ob ihr auch mit dabei seid. Vielleicht, aber zumindest auch ein Ort, wo man sich mit anderen austauschen kann, gemeinsam auch überlegen und gemeinsam auch gucken kann, okay, wenn ich hier irgendwas vor Ort wahrnehme, vielleicht jetzt noch gar keine richtige Idee habe, auch da der Ort ist, sich doch mal ein bisschen Know-how an die Hand zu holen, ein bisschen Stärkung und vielleicht über Strategien nachzudenken, sage ich mal. Das ist sehr schön, dass das stattfindet, was Kleineres sozusagen. Kurz noch mal, was sind so langfristige Sachen, außer Finanzen, sage ich mal, die ganz zentral im Fokus stehen und sich zusammensetzen und zu überlegen, was könnten denn so langfristige Strategien sowohl aus eurer Sicht vom Register als auch aus deiner Sicht als Fach- und Netzwerkstelle sein, wie dieses Thema bearbeitet werden kann, sage ich mal.
Naja, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wäre auf jeden Fall erstmal Step Number One. Ich habe das Gefühl, das ist im Moment läuft ganz gut an sozusagen. Also weil ohne ein Problembewusstsein und ohne auch tatsächlich das Wissen und die Informationen können ja auch erstmal keine Strategien entwickelt werden. Unser Eindruck, ne, von was wir eben sehen können, es handelt sich halt um einen überregionales oder auch bundesweites Phänomen, was sich aber natürlich in konkreten Sozialräumen niederschlägt, ne? Und da muss es sicher, da muss dem ja auch begegnet werden. Also von daher, das, was Marcel jetzt schon angesprochen hat, die Fachkräfte zu stärken, all die Projekte, die jetzt in den Kiezen sind, die vor Ort sind, die den Betroffenen beiseite stehen und auch die dem nicht nur Ohr geben, sondern auch Stimme, die braucht es jetzt natürlich. Und es braucht, um das auch nochmal wirklich herauszustellen, eben eine gesamtgesellschaftliche Antwort darauf und nicht nur eine, die sich eben auf diesen kleinen Bereich der pädagogischen Antwort darauf konzentriert, weil das bedeutet ja auch Lernen aus den 90ern, sondern da müssen sich sozusagen auch andere Akteure fragen, was ist mein Anteil dessen, wie man eben so einem gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck begegnen kann und auch klar zu machen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und was ist auch mein Anteil daran, was sind meine Möglichkeiten, das zu stärken und dem auch aktiv zu widersprechen.
Daran kann ich mich anschließen und ich denke, dass es genauso oder daran anschließend auch wichtig ist und das haben wir auch gemerkt, wir brauchen auch eben halt auch Erlebnisräume und da kommen wir natürlich wieder in den pädagogischen Bereich zurück, weil ich natürlich aus dem Bereich komme sozusagen, deswegen liegt die Antwort wahrscheinlich auch nahe, eben diese Strukturen und Ressourcen auch zu schaffen, um andere Erlebniswelten auch zu schaffen sozusagen, die nicht rechtspositioniert sind, sondern die sich tatsächlich auf eine solidarische Art und Weise zueinander einfügt, mit Menschen tatsächlich in Kontakt kommt. Und da hatten wir einen wunderbaren Aktionstag von der Aktion Noteingang hier in Lichtenberg mit mehreren, insgesamt 5 Jugendfreizeiteinrichtungen in Hohenschönhausen, in Wartenberg, im Hotspot sozusagen, von bestimmten Vorkommnissen. Und das war einfach klasse. Und ich denke, daran werden wir auch anknüpfen. Und ich glaube, dass das halt auch ein Mosaikbild ist, was sich dagegen gestellt werden muss oder was sich halt dagegen fügen muss. Und da sind es halt eben sowohl die gesamtgesellschaftlichen Fragen wie auch die ganzen kleinteiligen sozusagen Herausforderungen und Fragen, die sich natürlich hier auch im Bezirk halt auch stellen. Und insofern würde ich dem erstmal zustimmen.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, ich finde es auch wichtig, eine stabile Zivilgesellschaft vor Ort zu haben. Die haben wir ja auch teilweise, aber ich würde mir tatsächlich noch mehr Engagement wünschen von mehr Menschen, die sich tatsächlich auch aktiv einbringen. Wir haben ja Bündnisstrukturen wie Bunter Wind. Da ist auch oft das Phänomen, sind zwar Leute da, aber wir haben halt einfach zu wenige, die wirklich aktiv Aufgaben übernehmen. Das wäre, glaube ich, sowas zur Stärkung hier im Bezirk tatsächlich wichtig. Oder einfach vorhandene Angebote und Strukturen zu nutzen, sich zu beteiligen, einzubringen. Sehr lobend muss ich auch noch erwähnen, wir haben eine wirklich sehr breite Melderinnenstruktur hier beim Lichtenberger Register. Das sind ja mehrere Hunderte, die sich da immer regelmäßig zu Wort melden, fleißig Vorfälle melden und auch eben zeitnah dafür sorgen, dass die auch wieder aus dem Stadtbild, aus den Kiezen verschwinden. Und das ist auch durchaus mal positiv zu erwähnen.
Ich würde vielleicht noch einen Punkt tatsächlich ergänzen, der uns aus der praktischen Arbeit auch immer wieder aufkommt, ist natürlich die Frage der sozialen Frage. Und das hat natürlich eine besondere Relevanz. Also wir erinnern uns noch im letzten Jahr, als die Unterkunft in der Landsberger Allee, das ehemalige City Hotel, auch bezogen wurde, wie versucht wurde natürlich von Akteurinnen und Akteuren auch die Frage nach ausreichend Schulplätzen, Gesundheitsversorgung, Mobilität, Infrastruktur eben auch tatsächlich. Ja, wie das eigentlich in so einem Konkurrenzverhältnis zu den Leuten, die da eben gekommen sind, die vor Krieg und Elend geflohen sind oder sich einfach eine neue Perspektive suchen, auch in dieser Stadt, in diesem Land, wie auch immer. Und dass das natürlich auch immer so drüber schwebt. Und es sind diese gesamtgesellschaftlichen Antworten, die würde ich so, Jana, wenn du das meinst, auch in dem Punkt zumindest für mich so verstehen, zu sagen, solange bestimmte Krisen hier nicht überwunden sind in der Stadt und in Hohenschönhausen merken wir, dass ein gewisser Chauvinismus aus dem Punkt heraus entsteht, wenn es nicht genug Kinderärzte gibt. Das ist tatsächlich Thema. Das erfahren wir auch immer sozusagen von Fachkräften oder von Lehrkräften, die mit Eltern, mit den Jugendlichen in Verbindung stehen. Und natürlich das immer wieder ein Thema ist, ja, warum geht es uns so? Warum müssen wir auf die S75 die ganze Zeit warten? Warum fällt sie ständig aus sozusagen? Die Leute fühlen förmlich, dass sie abgehängt sind sozial. Und das ist auch richtig so. Nicht, weil das so sein soll, sondern weil es der Fakt ist tatsächlich. Und wenn lange so bestimmte soziale Fragen eben was rund um Gesundheitsversorgung, Mobilität und auch menschenwürdiges Wohnen etc. und auch die Versorgung, wir reden auch noch nicht mal von Kinderarmut, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Das sorgt eben dafür, als Steigbügelhalter, dass tatsächlich Rassismus und eine gewisse, sage ich mal, extrem konservative Wertvorstellung von Gesellschaft eben wieder aufrechterhält als vermeintliche Lösung sozusagen dieser sozialen Frage, die aber nicht gelöst wird, sondern sich einfach immer nur weiter chauvinistisch und rassistisch dann halt zuspitzt.
Ich glaube, wir sehen ja irgendwie einfach so eine, ne, es braucht eine breite Antwort sozusagen. Es gibt nicht eine einfache Lösung auf der Hand. Wenn es die gäbe, wäre das Problem vielleicht schon gelöst. Und gleichzeitig nochmal, um auf die Möglichkeitsstrukturen auch zu kommen, auch ganz konkret zu sagen, naja, was kann man davon eben auch verhindern? Also, dass man sagt, okay, was fördert eben das gerade? Und soziale Frage lässt sich ja manchmal schwierig als Einzelperson lösen. Und vielleicht auch sozusagen, wenn man jetzt sagt, ich bin hier Lichtenbergerin, ich möchte dem widersprechen. Aber was wir schon als Einzelperson machen können, das sagen, naja, dafür ist hier kein Platz. Und es kein Angriff auf Personen sozusagen, ohne auch einen konkreten Widerspruch und einen Widerstand dagegen. Und hier auch nochmal wirklich auch, um das so ganz konkret zu machen, das braucht es eben auch. Es braucht diesen Widerspruch. Es braucht diejenigen, die sich aktiv einsetzen dafür, dass Lichtenberg ein solidarischer Ort für alle bleibt.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt, hierher zu kommen, ja, euch die Zeit genommen habt. Und vor allem vielen Dank für die vielen Einblicke aus eurer Arbeit und von dem, was euch täglich begegnet. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.